Wer die Bibel mit hat, der kann schon mal aufschlagen, Matthäus 21. Wir lesen da gleich 17 Verse. Ich möchte vor, wenn noch gesucht wird, kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob ich vor, ich glaube, es war 2 Wochen her, da habe ich so eine Frage beantwortet, falls ich da ein bisschen ungehalten rübergekommen bin. Das lag nur daran, dass ich ein bisschen unsicher war, wie die Frage gemeint war. Aber die Frage war vollkommen in Ordnung. Ja? Nicht, dass jemand falsch versteht oder so. Ja, mir fiel das nur gerade auf, weil Waldemar das eben so gut rübergebracht hat, dass die Frage gestellt wurde. Wollte ich nur mal als Ergänzung hinterher schicken. Also jetzt heute beschäftigen wir uns aber mit dem Bericht über den Palmsonntag im Matthäusevangelium, Matthäus 21, 1 bis 17. Und ich möchte alle fitten Menschen bitten, dass wir uns aus Respekt vor dem Wort Gottes erheben. Alte dürfen gerne sitzen bleiben. Ja? Das ist jetzt ein bisschen länger als sonst. Ich lese jetzt und dann bete ich noch kurz. Als sie sich nun Jerusalem näherten, also Jesus und die Jünger, und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus 2 Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttieres. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Vater, wir danken dir für dein Wort und für deinen Sohn Jesus Christus, den du für uns auf die Erde gesandt hast, um für uns die Schuld zu bezahlen, die wir auf uns geladen haben. Danke für diesen Bericht heute. Bitte gib uns Gnade, dass wir deinen Sohn heute besser erkennen können, dass wir verstehen und begreifen können, was du uns hier zu sagen hast. Gib Worte zum Verkündigen und gib offene Herzen zum Zuhören. Amen. Wir nehmen Platz. Ich möchte vorab noch ein paar Verse lesen, 3 Verse aus dem Kapitel davor, nämlich 25 bis 28, Matthäus 20, 25 bis 28. Und das ist die Stelle, die meisten kennen das, wo die Söhne des Zebedäus zu Jesus kommen, und also Jakobus und Johannes, und die fragen dann: Können wir nicht, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst, dann, oder wenn du sie endlich antretest, dann wollen wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Also wir wollen über allen drüber stehen, weil wir eigentlich ganz gut dabei sind. Und dann sagt Jesus ihnen etwas. Unter anderem sagt er: Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass sie großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, er sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus sagte einmal zu Pilatus, die Feiertage kommen ja jetzt auf uns zu, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und seine Art zu herrschen ist auch nicht, wie wir uns das vorstellen. So wie wir Menschen das machen. Das hat eine ganz andere Ausrichtung. Er heißt, er kommt zum Dienen und er will sein Leben als Lösegeld geben, dass wir befreit werden von unserer Schuld. Der hat nicht die Idee, die wir vielleicht haben von einem König. Das ist ein Herrscher, der ist prunkvoll und wir fallen vor ihm nieder und wir tun, was er sagt. Gut, okay, das ist heute schon wieder ein bisschen anders bei uns. Wir wollen ja nicht, dass jemand uns was sagt, aber manchmal leben wir so. Und wir tun, was man uns sagt. Da, wo es nicht so schlau ist, aber da, wo man es vielleicht tun sollte, um Ordnung zu wahren, da tun wir es dann nicht. Aber dieser König ist ein ganz anderer König. Er will nicht, dass man einfach erst ihm dient und dann ist er vielleicht freundlich. Er dient zuerst uns, indem er sein Leben gibt, dass er für unsere Sünden stirbt. Und dann können wir ihm dienen. Aber erst tut er etwas für uns. Dieser König denkt ganz anders und er geht ja hier nach Jerusalem. Und er geht hier ja nicht einfach so hin, sondern er geht jetzt ganz gezielt nach Jerusalem, um dieses Opfer zu bringen, um am Kreuz zu sterben. Das ist jetzt sein Ziel. Darum geht es jetzt. Und wenn er die zwei Jünger losschickt, und das ist was Interessantes, und ich merke so ein bisschen, heute spielen so alle Sachen, die hier von hier vorne kommen, die spielen alle so ein bisschen zusammen. Ja? Hier wird nämlich getrennt. Und das ist einfach eine Beobachtung. Was ich jetzt sage, ist nicht Lehre, das ist Beobachtung. Oft ist es so, wenn wir eine Geschichte haben oder einen Bericht haben, da kommt die Zahl 2 vor, dann hat das damit zu tun, dass man entweder getrennt wird oder zusammenkommt. Kennt ihr das aus dem Lukas? Da heißt es einmal über die Wiederkunft Jesu, es werden 2 auf dem Feld sein und arbeiten und eine wird genommen, der andere nicht. Und das hatten wir eben bei der Frage. Entweder ist man zusammen oder man wird getrennt. Es wird aufgeteilt. Hier kommt jetzt eine Trennung. Und das Werk Jesu trennt die Menschen durch. Entweder vertraut man ihm und wird gerettet, oder man lässt es sein und wird nicht gerettet und kommt unters Gericht. Und das deutet er hier an. Und dann nimmt er hier, macht etwas Seltsames. Und hier fängt schon Jesus zeigt es schon mit Dingen, die man sehen kann, dass er ein anderer König ist. Er kommt jetzt nicht auf dem weißen Ross dahergeritten. Auf einem Schlachtross oder irgendwie eine ganz besondere edle Rasse, ein großes weißes Pferd oder wegen mir auch schwarz, kannst du die Farbe ausnehmen, die du gerne hast, ja, bei einem Pferd, das besonders edel aussieht. Das tut er nicht. Er nimmt erstmal Esel, einen Lastenträger, einen Diener, damit er anzeigt, passt mal auf, hier geht's um was ganz anderes, Leute. Lasst euch heute Morgen mal wachrütteln. Ich komme nicht, dass es hier so läuft, wie es immer auf der Welt läuft. Ich komme, um etwas ganz anderes zu schaffen. Und etwas zu schaffen nach Gottes Vorstellung, nicht nach unseren Vorstellungen. Er nimmt den Esel und er sagt, nimmt das Fohlen, oder ja, wie ist es im Text, das Füllen, das ist das Fohlen, das Junge. Nimmt das mit. Und ein Fohlen, das ist vor kurzem geboren. Und er zeigt uns hier, es geht darum, dass man von Neuem geboren wird. Und wenn du dich jetzt fragst, was? Dann sage ich dir, ja, was? Ich kann dir das im Detail nicht erklären, weil es ein Geheimnis ist. Aber Jesus sagt, jemand, der von Menschen geboren wurde, der von den Menschen abstammt, der hat ein Problem. Der ist ein Sünder. Und deswegen muss man eine neue Geburt erleben. Und das passiert jetzt nicht auf biologische Weise, sondern eine innere Neugeburt ist das. Jesus schenkt ganz einfach ein neues Leben, wenn man ihm glaubt. Dann fängt etwas Neues an und das Alte hat aufgehört. Das Leben läuft jetzt nach anderen Regeln ab. Nach einem, nehmen wir mal ein modernes Wort, dann hat man ein anderes Weltbild. Dann hat man andere Werte, als man vorher hatte. Und dann hat man nicht nur Werte, die man nennt, sondern man tut sie auch. Und das will er uns hier zeigen. Und er sagt sogar hier weiter in Vers 3, haben wir gelesen, und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Jetzt stellt euch das mal vor, da kommen so zwei Typen an, die binden dein Auto los, kurz schließen oder so, keine Ahnung. Ne? Und du fragst, was habt ihr denn da für ein Problem? Und die sagen nur, ja, der Herr braucht's. Was sagst du dann? Ich würde vielleicht die Polizei rufen, ich weiß nicht. Ja? Stellt euch das mal vor. Wahrscheinlich war dieser Besitzer jemand, der Jesus verehrte, dass man ihm nicht mal den Namen sagen musste. Und er steht gehorsam seinem Herrn gegenüber. Und so wie die Jünger, die das hier genauso tun, wie Jesus es sagt, ne, das ist ja Vers 6, die Jünger gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte. Die hören auf ihn, die gehorchen. Das sind ja Worte, die wir heute so gut wie gar nicht benutzen. Das ist ja furchtbar, so ein Wort. Jetzt muss ich noch von jemand anderen hören. Ich will doch selbstbestimmt leben. Sind wir mal ehrlich, gucken wir mal unser selbstbestimmtes Leben an. Wir kommen da von vorne bis hinten nicht zurecht. Wir haben nur Streit und Ärger am Hals. Und wir können echt froh sein, dass wir keine Waffen in Deutschland haben, sonst wird es hier schon ganz anders aussehen. Also weniger als in anderen Ländern. Wir kommen da von vorne bis hinten nicht zurecht. In jeder Ecke, in den Familien ist Streit, in der Nachbarschaft, auf Arbeit, ja, in der Gesellschaft, überall hast du Ärger, weil man nicht zurechtkommt, weil man sich betrügt und anlügt und überall seinen Vorteil sucht. So ist unsere Selbstbestimmtheit. Aber hier fangen Leute an, wisst ihr, ich will nicht predigen, hört auf mich, hört auf Menschen. Nein, wir müssen auf den Herrn Jesus hören. Und ihr müsst heute ganz genau zuhören und hinterher nachgucken, ob das überhaupt stimmt. Kann man das überhaupt sagen, was der da sagt? Es ist immer, wisst ihr, wenn man eine Predigt hört, hat man automatisch Hausaufgaben. Da muss man danach gucken. Und dann muss man Gott gehorsam sein. Da muss man tun, was er sagt. Und weiter heißt es ja hier, dass das geschieht. Das wurde schon durch Propheten im Alten Testament vorhergesagt. Und dann kommt ja hier eine Stelle vom Propheten Sacharja. Und das Interessante ist, ich lese das nochmal vor. Hier heißt es ja, sagt der Tochter Zion, das ist ja einfach ein Ausdruck für die Menschen in Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen oder Fohlen, dem Jungen des Lasttieres. Wenn ihr jetzt aufschlagen würdet, Sacharja 9, Vers 9, dann würdet ihr lesen, dass er sanftmütig ist. Und dann hat man das damals ins Griechische übersetzt, weil das in der Zeit dann die allgemeine Sprache war und dass die Juden, die irgendwo verstreut waren und nicht auf dem alten Gebiet des Landes Israel lebten, dann in ihrer Sprache, in der sie da lebten, lesen konnten, haben sie es auf Griechisch übersetzt und dann haben sie das so übersetzt mit demütig. Und Matthäus, der jetzt Wort Gottes uns aufschreibt, Worte Gottes aufschreibt, zitiert es nach der griechischen Übersetzung, sagt demütig. Und das Interessante ist, beides trifft ja auf unseren Herrn Jesus zu. Er sagt ja selber, auch im Matthäus-Evangelium zu den Leuten, ihr kennt die Stelle, ne? Kommt her zu mir alle, ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das muss man sich mal überlegen. Wisst ihr, wir Menschen kriegen es doch nicht hin, ohne Druck Einfluss zu haben oder zu regieren, eine Abteilung zu leiten. Aber Jesus kann das. Der kann Einfluss haben. Kennt ihr dieses Wort? Das kommt ja gar nicht in der Bibel vor, aber man sagt ja, Gott ist souverän. Obwohl er sanftmütig und von Herzen demütig ist und obwohl er den Menschen zuerst dient, bevor sie ihm dienen können und er das tut. Und wir sehen, was ist das für ein Dienst? Er geht sterben. Und das kann er machen. Und die Jünger, die jetzt zurückkommen, seine Jünger, sein enger Kreis der Jünger, die machen jetzt Folgendes in Vers 7. Und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Kann sein, dass es in einer anderen Übersetzung anders steht, dass er sich setzt, aber auf jeden Fall kommt er zum Sitzen auf diesem Last hier, wo die Kleider drauf liegen. Man kann sich mal überlegen, warum ist das wichtig für uns? Was will er uns damit eigentlich sagen? Das ist ja jetzt nicht nur so ein stumpfer Bericht, jetzt weißt du, wie es passiert ist, kannst einen Film drehen, darum geht es ja gar nicht. Sondern wir haben ein Problem, ihr kennt ja das Lied, ne? Das singen wir ja, ich ärgere euch damit wahrscheinlich manchmal, hast du schon empfangen Gottes Kraft und Heil, bist du rein in dem Blute des Herrn? Und dann heißt es ja, sind die Kleider helle? Sind die schmutzigen Kleider wegen unserer Taten? Ihr kennt ja den Ausdruck, ihr habt eine Weste an, ich habe eine reine Weste. Sind wir ehrlich, wir haben keine reine Weste. Vor Gott haben wir keine reine Weste, wir sind schmutzig, wir sind schmutzige Sünder. Und diese beschmutzten Kleider, das müssen wir bildlich auf dieses Last hier legen, auf das Jesus sich setzt. Damit zeigt er, ich kümmere mich um dein Sündenproblem. Du kannst das nicht. Aber ich kann, sagt er, ich kann. Ich kann das Problem lösen für alle. Und indem sie das ja von sich aus tun, das ist ja nicht Jesus, der hingeht und reißt ihnen die Obergewänder ab und legt sie auf den Esel. Das machen sie ja selber von sich. Du musst das selber glauben, sonst passiert es nicht. Man muss es selbst annehmen. Sich selbst, sagen wir mal, hier, man muss sich drauf einlassen. Indem man alles andere zurücklässt. Seine Weltanschauung, seine Moralvorstellung, das alles zurücklassen, seine Prioritäten im Leben, die muss ich zurücklassen. Also denken wir mal an die Christen in Pakistan, die ja nicht über Karriere nachdenken. Also nicht als Kritik jetzt auffassen an euch, ja, sondern ehrlich mal, wenn ich die Dimension habe, dass Jesus mich rettet, um die Ewigkeit mit ihm im Himmel zu verbringen, ist das jetzt so schlimm, wenn man nicht über Karriere nachdenken kann? Ehrlich, ich mache das auch nicht. Selbst wenn ich es könnte, aber ich habe keine Zeit dafür. Bin froh, dass ich meinen Job habe und Geld verdienen kann, das reicht. Und auch das müssen wir dann zurücklassen. Das bedeutet es wirklich, die Kleider aufzugeben. Das muss man tun, wenn man zu Jesus kommt. Und das muss man persönlich tun. Und das hat ja für die damals auch was mit Blöße zu tun. Also die hatten ein Untergewand an, die standen ja nicht nackt da in unserem Sinne heute. Die hatten ja noch ein Untergewand da. Das wäre für unser Empfinden heute auch noch Kleidung, bekleidet sein. Aber für die damals war das schon eine gewisse Blöße. Und wenn man zu Jesus kommt, nimmt man diese Blöße an. Man gibt sich ihm preis. Man ist ehrlich zu sich selber und zu Gott und gesteht sich, ja, ich bin ein Sünder. Dann schämt man sich dafür auch. Und dann passiert in Vers 8 etwas. Und jetzt werde ich wahrscheinlich unangenehm, weil ich jetzt was sagen werde, was wahrscheinlich nicht populär ist heute. Es ist ja auch schon seltsam, finde ich, dass man diesen Sonntag Palmsonntag nennt. Aber irgendwie ist es auch richtig. Leider. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Ja, die anderen haben dann noch gewedelt wahrscheinlich, aber das sind Symbole aus der Antike, wie man einen Herrscher huldigt, dem man sich unterwirft. Aber wir haben ja jetzt schon gesehen, dieser König will ja was ganz anderes. Der will ja nicht auftreten wie ein Herrscher dieser Welt. Das ist gar nicht das, was er will. Hier kommen die Menschen und haben jetzt ihre Vorstellung von Jesus. Sie haben ihre Vorstellung, wie Gott sein soll. Und dementsprechend handeln sie. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, der Weg ist ja staubig damals. Die haben ja keinen asphaltierten Weg gehabt. Ja, und selbst wenn das jetzt eine gute römische Handelsstraße war, die gepflastert war mit Steinen, staubig war es trotzdem. Und dann legen sie in den Staub der Erde ihre Kleider. Dann versucht man sich Gott zu nähern mit Religion. Aber Religion bringt nicht in den Himmel. Das kann nur jemand tun, und das ist Jesus. Aber sie handeln ihre Religion und sprechen, und dazu gebrauchen sie einfach Jesus, der da kommt. Und dann heben sie die Zweige, nehmen sie, brechen sie oder schneiden sie von den Bäumen. Das war damals ein Bild für Stärke und Vitalität eines Herrschers. Und was ist mit diesem König? Der will in Schwachheit am Kreuz sterben. Der hat ein völlig anderes Ziel. Der will nicht groß und prunkvoll dastehen und stark, Stärke beweisen und vital aussehen. Das interessiert ihm gar nicht. Der will für meine Schuld bezahlen, die ich habe, mit seinem Leben. Und das sieht nicht prunkvoll aus. Eine Kreuzigung damals war schrecklich. Die war nicht jugendfrei. Der hat ein ganz anderes Ziel. Und lesen wir mal weiter. Hier heißt es, und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, das merken wir, das sind hier die zwei Gruppen. Die einen, die wissen es schon besser, die gehen schon mal vorweg. Das sind so, kennt ihr Maria und Martha in Johannes 10? Der Bruder Lazarus ist ja gestorben von ihnen und Martha kommt Jesus entgegen und Jesus will ihr jetzt erklären, du pass mal auf Martha, eigentlich will ich ihn jetzt aus den Toten erwecken, der soll jetzt gleich wieder leben. Aber Martha lässt es gar nicht dazu kommen, sie sagt einfach, ja, ich weiß, er wird später auferstehen am jüngsten Tag. Die wissen es hier schon wieder besser. Die hören nicht bis zum Schluss zu. Sie hören nicht genau zu, denn das hat er ihnen ja oft gesagt, dass er was ganz anderes will. Aber sie haben hier nicht genau zugehört. Und dann ist es interessant, aber andere folgen ihm nach. Die gehen hinterher, die gucken erstmal, wo geht er denn lang? Dann gehe ich hinterher. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt heißt es, dass beide Gruppen riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Kommt euch das bekannt vor? Erinnert ihr euch an irgendwas? Das geht auf Psalm 118 zurück, das, was Jörg uns gelesen hat. Da kommt das her. Die sagen jetzt einen richtig guten Text, der auf Bibelwort basiert, auf dem Psalmwort hier. Und sagen, Hosanna, das heißt doch, hilf uns, erbarme dich über uns. Und das ist für sie eine Art Lobpreis. Sie loben Gott damit, sie zeigen an, das ist der, der uns hilft. Wunderbar, oder? Der, der uns hilft und der soll gepriesen sein, im Namen des Herrn kommt, der von Gott gesandt ist. Hier der Sohn Gottes, ja, der Sohn Davids soll kommen und du denkst, ist doch eigentlich fantastisch, oder? Die vorangehen, die vor Jesus herlaufen und den Weg schon meinen zu kennen. Sie kennen ihn ja gar nicht wirklich. Sie wissen ja gar nicht, dass der Weg zum Kreuz führt. Das wollen sie ja gar nicht sehen. Die haben wahrscheinlich damals in ihrer Situation gedacht, der schmeißt jetzt die Besatzer raus, die Römischen. Und wisst ihr, Juden oder Israel als Volk, die haben ja viele Sitten der Heiden nicht von Gott her gekannt. Aber hier ist eine Sitte, die kannten sie gut von den Makkabäer-Herrschern vorher. Die in der Zeit zwischen den letzten Propheten und dann bis das Neue Testament anfängt, in Israel geherrscht haben. Das war auch eine sehr unruhige Herrschaft und denen hat man so gehuldigt. Die waren sehr kriegerisch. Und diese Symbole zeigen sie und denken wahrscheinlich, jetzt schmeißt er die furchtbaren Römer raus. Jetzt beendet er dieses politische Leid. Und das hat ja auch das politische Leid mit ihnen ja auch was mit ihrem echten Leben zu tun. So gut ging es denen dann auch nicht. Ja. Wenn sie sich mit den Römern angefreundet haben, dann ging's. Aber sie waren ja keine Römer. Sie waren nicht ganz so gut wie die Römer. Und wenn sie keine Freunde waren, dann hatten sie echt Probleme, auch rechtlich. Das hat Auswirkungen auf ihren Alltag gehabt. Kann man ja menschlich verstehen, dass sie das loswerden wollen. Aber es war trotzdem nicht der Plan Jesu, das hier zu beenden. Und wir haben heute in der Christenheit ganz oft diese Dinge. Aber ich lese erstmal weiter. Hier heißt es ja, und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Das ist eigentlich wunderbar. Jetzt, ich meine das jetzt ernst. Die Leute hören das, was gerufen wird. Ganz egal von wem. Und jetzt fangen sie an zu fragen, wer ist denn das eigentlich da? Was ist hier eigentlich los? Wer ist denn das? Das ist eigentlich sehr gut. Dann fragen sie endlich danach. Und dann kommt die Antwort dieser Menge. Und mal am Rande, das Wort, das hier für Volksmenge oder Menge benutzt wird, im Griechischen ist dasselbe Wort, das heißt Ochlos. Ja, die Griechen unter uns verziehen jetzt ihre Stirn, denken, oh, das ist ein bisschen anders ausgesprochen wahrscheinlich, aber so ungefähr. Vielleicht kennt jemand das Wort Ochlokratie. Ich musste das auch erstmal irgendwo lesen, ich habe das auch nirgends gehört. Das ist die Herrschaft des Pöbels. Wenn wir das mal ganz bös übersetzen wollen, dann müssen wir sagen, das ist der Pöbel hier. Das ist dieser Mob auf der Straße, ne? Und Ochlokratie, das ist halt, ja, ist ja, könnt ihr euch an dieses Gipfeltreffen in Hamburg erinnern? Wann war das da, als der ehemalige Bundeskanzler da noch Bürgermeister war? Ich habe das Jahr vergessen. Das war so ein Gipfeltreffen, G8 oder sowas oder G7. Dann sind die ja da im Schanzenviertel alle durchgedreht. Das ist Ochlokratie. Wenn die Polizei nichts mehr tun kann, dann herrscht der Pöbel auf der Straße mit Gewalt. Und so nennen die. Jetzt haben die hier ja nicht rumrandaliert, ne? Die haben ja den Sohn Davids gehuldigt. Das haben sie hier gemacht, ne? Aber dieses Wort ist jetzt nicht ein besonders schönes Wort über diese Leute. Und diese Leute geben jetzt eine Antwort. Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Frage an uns, stimmt das? Also falsch ist es nicht. Jesus ist der Prophet, den Mose, einer der größten Propheten im Alten Testament, vorhergesagt hat. Das ist nicht ganz falsch. Aber darum geht es gerade nicht. Merkt ihr? Es geht nicht darum, dass er jetzt der größte Prophet ist überhaupt als Sohn Gottes, der den anderen Propheten die Worte gegeben hat, die sie sagen sollen. Es geht hier um was ganz anderes. Es geht hier darum, dass er die Menschen jetzt rettet, dass er der Retter ist. Das ist nicht ganz falsch, aber das ist auch nicht das, worum es gerade geht. Das ist eine Nebensache gerade. Aber das ist das, was sie sehen, das, was ihnen wichtig ist. Wisst ihr, wir könnten ja jetzt sagen, ja, ist doch egal, sie haben doch das Richtige gesagt, oder? Worte Gottes aus Psalm 118 ist eigentlich super für alle, oder? Ja, das Problem ist genau diese Menge, das hörten wir eben schon von Jörg, wird später fordern, dass man diesen Jesus ans Kreuz bringt. Die das nicht gefordert haben, das sind diese wenigen, die ihre Kleider auf den Esel gelegt haben. Und wisst ihr, es ist ein Unterschied, was wir tun, nicht nur was wir sagen. Das ist wichtig. Das, was wir als Ausdrucksmittel gebrauchen, ist genauso entscheidend, weil es offenbart, was in unserem Herzen ist. Und Gott kann nicht mit den falschen Ausdrucksmitteln umgehen. Selbst wenn hier die besten Worte sind, kann er nichts damit anfangen, dass die Menschen ihre Kleider auf den Weg legen und die Palmenzweige dahin schmeißen. Damit kann Gott nichts anfangen, das interessiert ihn auch gar nicht. Der hat ein ganz anderes Ziel. Irgendwann kommt Jesus als Herrscher über die Welt, aber das kommt erst später. Er hat einen ganz anderen Plan vorher, er hat ein ganz anderes Ziel. Und darum geht's hier. Und da müssen wir aufpassen, was wir tun. Es ist nicht nur wichtig, was wir erzählen und was wir sagen. Es ist wichtig, wie wir es machen und was wir tun am Ende. Das ist ja ein Problem heute in unserer Christenheit. Kennt ihr den Ausdruck Phrasendrescherei? Man kann wunderbare Dinge sagen. Prediger können fantastische Dinge sagen, aber wehe, sie wenden das auf irgendwas an in meinem Leben. Dann ist es ärgerlich. Das kannst du so nicht sehen, das kannst du so nicht sagen. Und das sind wir heute. Wir reden wunderbare Dinge, aber wehe, man geht an unseren Alltag, an unser Leben, an unsere Praxis. Dann haben wir ein Problem. Und in Vers 12 heißt es, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um. Na, das war eine schöne Schweinerei, oder? Wenn diese ganzen Geldmünzen über den Boden in dieser großen Halle fliegen. Na, dann war wahrscheinlich wirklich ein bisschen Ochlokratie. Wer weiß, ob es da nicht ein paar Leute gab, die dann anfingen, da die Dinge aufzusammeln. Schöne Bescherung. Wunderbar. Und was macht er noch? Er schmeißt die Stühle der Taubenverkäufer, also die Taubenstühle, diese Verschläge, diese Käfige, die schmeißt er auch noch oben. Was fällt dem eigentlich ein? Ne? Vielleicht mal, jemand kommt hier in unsere Versammlung und fängt ja an, hier rumzuordnen und Dinge rauszuschmeißen und Dinge zu sagen, das macht er jetzt nicht mehr und das macht er jetzt so. Und dem würden wir was erzählen, oder? Und das läuft bei euch in Zukunft in der Gemeinde aber anders. Wehe, das macht einer. Jesus macht genau das. Und jetzt müssen wir das mal verstehen aus der Situation heraus. Wisst ihr, da kamen ja Leute, Juden, Israeliten aus fernen Ländern, die waren ja überall verstreut, da waren ja nicht mehr alle in Israel. Da waren viele in der Diaspora, heißt das ja, in der Zerstreuung, weil sie von anderen Herrschern, die durchs Land geflügt sind als Gericht Gottes, ja, die haben sie überall, die Alten kennen vielleicht das Wort, die aus Russland kommen, Verschickung. Ne, die haben sie überall hingebracht, verstreut in alle möglichen Länder. Und wenn die jetzt opfern wollten, mussten die einen sehr langen Weg reisen. Zu Fuß, wenn sie Glück hatten, haben sie vielleicht so einen Esel gehabt. Und dann bringen mal Opfertiere mit. Sollten sie ja eigentlich tun. Sie sollten ja von ihren Tieren was opfern. Jetzt haben die sich gedacht, guck mal, wir machen es denen ganz einfach. Wir verkaufen denen hier einfach Tauben. Tauben sind auch okay, das sind ja die Opfertiere für die armen Leute, die sind nicht so teuer, die kann man relativ einfach erwerben. Ja, die verkaufen wir hier in der Tempelhalle vor dem Tempel, also in diesem großen Komplex um den Tempel, dieser zweite Tempelbau, da hat ja der König Herodes einen riesen Komplex drum gebaut, gehörte damals zu den sieben Weltwundern. Ein riesen Ding, ein imposantes Bauwerk. Und in dieser Halle, da verkaufen wir denen jetzt einfach diese Tauben. Ist doch super, oder? Wir machen es den Leuten einfach. Und weil die ja Tempelsteuer zahlen müssen und die kommen jetzt aus einem anderen Land, ja, wie machen wir das? Die haben eine andere Währung. Ja, komm, wir machen ja ein Geldwechselbüro auf. Fantastisch, oder? Sie können ihre Abgabe machen, sie können vor Ort die Tauben kaufen, super. Und jetzt kommt Jesus vorbei, der uns erzählen will, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und was macht er? Der macht erstmal eine riesengroße Unordnung und jagt die alle aus diesem Tempelgebäude raus, aus diesem Tempelbezirk. Jagt die fort. Der ist komisch. Und dann sagt er noch, das muss man sich mal überlegen. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus, bei anderen steht vielleicht Haus des Gebets, genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Aber Jesus, wir meinen das doch nur gut. Wir wollen denen das doch nur einfach machen, damit sie ihr Opfer bringen können, damit sie ihre Tempelsteuer bezahlen können, ihre Abgabe leisten können nach dem Gesetz. Wir wollen doch nur was Gutes für die machen. Die sollen es doch nicht so schwer haben. Ja, Jesus sagt, aber so habe ich es nicht angeordnet als Gesetzgeber im alten Gebund. Ich wollte das anders haben. Die sollten wirklich was von ihren Tieren hergeben. Die sollten wirklich von ihrem Geld was hergeben. Und gehen wir mal davon aus. Also, ob die da wirklich 1:1 getauscht haben? Wäre nicht typisch menschlich. Der guckt irgendwann, dass er auch was abgewinnt davon. Wenigstens Ansehen will er haben. Und dann kommt Jesus und räumt es um. Und macht ja. Und überlegen wir mal, was heißt denn das für uns, wenn es hier zum Beispiel um die Opfertiere geht? Wir machen etwas, dass die Leute das Opfer Jesu annehmen, dass sie sich bekehren, dann versuchen wir es ihnen so leicht wie möglich machen. Ja? Dann sind die vielleicht ganz extreme Leute da, die sagen, die rufen in die Versammlung, wer will jetzt an Jesus glauben, sich bekehren, hebt die Hand. So einfach, kannst auf deinem Platz sitzen bleiben, im Prinzip kannst du so bleiben, wie du bist. Ich weiß nicht, warum wir das machen, damit wir schneller über Zahlen sprechen können, wie viele sich bei mir bekehrt haben oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja nicht Bekehrung. So, dann kommen die sind besser. Die sagen, komm, sprich mir im Gebet nach, dann bist du gläubig. Ja, aber mit Gebeten wird man, aus dem Gebet wird man nicht errettet. Das ist ja nicht mein Gebet, das mich rettet. Jesus sagt, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Und ringen meint wirklich einen Ringkampf. Das verlangt mir was ab, zu bekehren, mich zu Jesus wenden, weil ich alles hinter mir lassen muss. Meine Vorstellung, eventuell muss ich sogar mein Hobby dran geben, um Gott zu dienen nach der Bekehrung. Ich muss bereit sein, alles hinter mir zu lassen, vor allem meine Lieblingssünde. Ich muss alles hinter mir lassen, das ist ein Kampf. Sich für Jesus zu entscheiden, das macht man nicht einfach mal so. Ich glaube, Spurgeon war das, den nennt man ja den Predigerfürsten, der damals in England gepredigt hat als Evangelist und riesige Mengen haben zugehört und viele haben sich bekehrt. Der sagte mal, ich glaube, er war das, seine Bekehrung hätte, glaube ich, 2 Jahre lang gedauert und er wünscht es nicht mal seinem schlimmsten Feind, seine Bekehrung zu haben. Das kann unter Umständen dauern. Ja, bei einem geht es vielleicht ganz schnell. Aber das, was passiert, ist immer dasselbe. Man muss alles hinter sich lassen. Die Bibel sagt es mal, Jesus sagt es mit dem Bild, nehmt ein Kreuz auf euch. Nehmt dieses Hinrichtungsinstrument auf euch für euren Ego, für eure eigenen Vorstellungen, für euer eigenes Empfinden. Nehmt dieses Kreuz auf euch, das müsst ihr hinter euch lassen. Warum? Weil es böse ist. Auch wenn es sich gut anfühlt und sich gewohnt anfühlt und wir uns vielleicht auch sicher fühlen. Wisst ihr, Gewohnheit gibt ja Sicherheit. Ja, das macht man zum Beispiel, das ist was ganz, eigentlich was Gutes, ne? Wenn man Menschen im Altenheim versorgt, die an Demenz erkrankt sind, dann versucht man die gewohnten Abläufe, wenn das möglich ist, ne? Beizubehalten, weil ihnen das Sicherheit gibt. Aber wenn die Gewohnheiten schlecht sind, dann muss man sie trotzdem aufgeben. Und was macht der Jesus hier noch? Die Tische hier, das Wechseln, die Abgabe, die man tut. Das ist ja im Alten Testament den Zehnten geben. Das ist ja eigentlich ein Bild für die Hingabe, dass ich mich hingebe. Ja, in der Gemeinde Jesu, das kann man machen. Man kann mal überlegen, wenn man was geben will im Reich Gottes, dann kann man mit 10% vom Einkommen anfangen, wenn das möglich ist. Manchmal ist Einkommen so niedrig, da wird es dann echt eng. Da wird dann jeder Euro gezählt. Das muss auch jeder selber wissen, wie er das macht. Und die Bibel sagt, man soll mit Freuden geben, nicht aus Zwang geben. Aber das ist ja hier ein Bild, alttestamentlich, für unsere Hingabe, dass ich mich dran gebe für Jesus. Und dann machen wir es wieder einfach. Dann gucken wir, dass es nicht zu anstrengend wird. Dann wollen wir den Leuten wieder an allen Ecken helfen. Aber wisst ihr, wenn wir bei dem Bild bleiben, das Jesus gebraucht, geht ein durch die enge Pforte, ringt danach, dass sie eingeht. Der Weg, der danach kommt, der ist sehr schmal. Die Anstrengung geht dann weiter. Wisst ihr, wenn es heißt, dass man Freude in Gott hat, dann geht es nicht darum, dass das Leben so toll geworden ist, sondern dass man Freude hat, dass mein Sündenproblem gelöst wurde. Dann sind wir ehrlich, wir haben im Leben nicht immer so viel Freude. Da sterben geliebte Menschen, geht auf Arbeit was schief, wir haben vielleicht einen Unfall oder Krankheit oder du kommst aus dem Streit nicht raus, weil die andere Seite sich nicht versöhnen will. Aber manchmal wollen wir uns auch selber nicht versöhnen, sind wir auch traurig und haben Leid. So ist das Leben hier. Aber die Freude, die Gott schenkt, ist eine Freude über die Ewigkeit, dass ich gerettet bin vor dem Zorn Gottes. Diese Freude ist es, die er geben will. Da geht es um was ganz anderes. Und es geht nicht darum, dass wir alles leicht machen. Denn wisst ihr, wenn es schwer wird im Dienst, in der Hingabe, dann will Gott Bewährung erreichen bei uns. Ja, sich um Christen, andere Christen in der Gemeinde zu kümmern, wie dein Dienst auch immer aussieht, das ist halt anstrengend. Das ist so. Ja, und wenn wir dann lernen, damit umzugehen mit dem Druck, dann können wir ihm besser dienen. Dann können wir den Geschwistern besser dienen. Das ist halt wichtig. Wir gucken immer, okay, ist ja auch so ein leidliches Ding in der heute, ne? Darf ich das mal ansprechen, spenden? Wisst ihr, wie Paulus das gelöst hat als Reich Gottes Mitarbeiter, der Vollzeit im Dienst war? Der ist arbeiten gegangen. Und zwar ist er so arbeiten gegangen, dass er seine Mitarbeiter auch noch mitversorgt hat. Ja? Man guckt nicht, dass man möglichst kein Geld mehr arbeiten muss, Spenden kriegt im Reich Gottes, sondern man guckt, dass man so lange wie möglich irgendwie arbeiten geht und sein eigenes Geld verdient. Und wir versuchen zwar an allen Ecken und Kanten uns schön leicht zu machen, aber das ist nicht das, was Gott will. Denn wer sich's leicht macht, der treibt das Werk des Herrn lässig. Und ihr wisst, was der Prophet sagt? Verflucht ist, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Da müssen wir einfach aufpassen. Ich sage jetzt nicht, hört auf, den Reich Gottes Mitarbeitern, den Missionaren Geld zu spenden. Das meine ich nicht, aber wir müssen uns selber da mal prüfen. Und mal gucken, vielleicht, ich habe jetzt keinen im Kopf, keine Sorge, ich will jetzt nicht ansprechen, sondern es sei einem, ich habe die Namen ja im Gebet gehört, jetzt irgendeinem aufhören, da Geld zu spenden. Die Brüder geht es mir gar nicht. Mir geht es um unser Denken überhaupt über das Hingeben an Gott. Das muss ich bei mir selber überprüfen. Wie bin ich da überhaupt eingestellt? Bin ich wirklich ein Diener, der dich danach fragt, wie praktikabel das irgendwie möglichst alles sein kann und ich so wenig wie möglich Anstrengungen habe, oder sage ich, ich nehme das alles in Kauf, weil ich Gott und den Geschwistern dienen will? Ich weiß nicht, ob jemand die Isobel Kuhn kennt, ist ja auch schon lange verstorben. ist, das war eine, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Kunststudentin in New York. Und die hat dann ihr Kunststudium, ihre Leidenschaft aufgegeben, um nach China ins Gebirge zu gehen, ins Hochgebirge und da zu missionieren. Ist mit einem Mann, den sie geheiratet hat, die sind zusammen als Missionare raus. Und er war perfekt für das Missionsfeld in diesen Bergen bei diesem Volk. Der hat einen Magen gehabt, der alles vertragen konnte. Und Augen gehabt, die kein Problem hatten, damit irgendwas für ein seltsames Essen zu essen. Und sie war genau das Gegenteil. Sie sitzt am Tisch bei den Leuten, wo sie eingeladen sind, in so einem Bergdorf und guckt auf den Tisch und denkt, oh, das kann man doch nicht essen. Ihr Mann stupst sie an und flüstert ihr zu, du, da unterm Tisch ist ein Hund, der will auch mitessen. Und das hat auch nie aufgehört bei ihr. Und sie ist trotzdem da geblieben, weil ihr das wichtig war, Gott zu dienen, weil ihr wichtig war, dass die anderen Menschen auch gerettet werden, dass sie das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus hören. Das nimmt man dann in Kauf, dass man es schwierig hat. Weiter heißt es, Vers 14, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Wisst ihr, jetzt, wo er Ordnung gemacht hat, jetzt kann er die Blinden und Lahmen heilen. Jetzt können Blinde wieder klar sehen, jetzt können Lahme wieder gehen. Wir denken oft genau andersrum. Wir sagen so, pass mal auf, erstmal will ich von dir Klarsicht kriegen. Da kommt jemand vielleicht, ist älter als du und sagt, du, das solltest du lieber mich nicht machen. Ja, das kann ich aber nicht verstehen, das musst du mir erstmal gut erklären. Nein, manchmal muss man erstmal Dinge, die hindern, aus seinem Leben rausräumen und dann siehst du, warum das falsch war. Dann siehst du, wo du hingehst. Jesus macht das in einer anderen Reihenfolge. Sie sagt nicht, dass man hingeht, ja, und gerade haben wir im Auto darüber gesprochen, was für eine Gemeinde ich aufgewachsen bin, wisst ihr, da waren so Sachen, da war eine Schwester in der Gemeinde, die war Physiotherapeutin und dann hat die gegen die Gemeinderegel im Beruf, wenn sie gearbeitet hat, eine Hose getragen. Dann haben wir die ausgeschlossen wie eine Heidin. Das meine ich nicht. Manchmal wirklich ist es ein Unsinn am Ende. Das ist ja, da geht es um Gegenstände und da macht man die Leute fertig. Ja, das geht nicht, das meine ich nicht. Aber wenn dir jemand sagt, komm, pass auf, da ist geistlich etwas, lass lieber die Finger von. Nö, das musst du mir erstmal gut erklären. Nö, das kann ich nicht verstehen, das will ich nicht einsehen. Nein, nein, dann lass uns darauf hören, das ist wichtig. Denn erst dann kriegen wir eine klare Sicht. Weil die Dinge, die wir oft treiben und die Sünde, sind ja ein Hindernis. Die machen uns blind. Die machen uns Christen blind. Die können Nachfolger Jesu so blind machen, dass die vorne weglaufen und meinen, sie wüssten ja, was jetzt kommt. Und dann kam alles fünf Tage später, kam alles anders. Da hat ihnen dieser Jesus nicht mehr gepasst. Und das kommt jetzt nämlich, Vers 15. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen und die er tat und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Das passt ihnen dann nicht mehr. Dann wird man entrüstet, dann wird man sauer. Und das sind übrigens, das sind die Leute, die später die anderen, die die Volksmenge angestachelt haben, zu rufen, kreuzige ihn. Die sie aufgewiegelt haben, weil sie eine gewisse Macht hatten als geistliche Führung des Volkes. Und das ist gefährlich. Und wisst ihr, wenn wir hier immer von der Volksmenge reden, dann müssen wir mal denken, was Jesus in Matthäus 24 sagt. Da, wo die Massen sind, da sind die Verführer. Und es ist ein seltsames Denken in der Gemeinde Jesu, dass man möglichst große Anzahl haben will. Jesus sagt immer, da wo die Massen hinlaufen, da sind die Verführer, da sind die falschen Propheten. Die Gemeinde, er nennt sie eine kleine Herde. Das ist keine Masse. Wir sind auf der ganzen Welt gesehen, da sind wir viele. Aber am Ort sind wir immer ein kleines Häuflein. Und man will immer Zahlen haben. Eigentlich sollten wir immer an David denken, der sein Volk gezählt hat. Er wollte ja alle wehrfähigen Männer erzählen. Bis 1,5 Millionen ist er gekommen und dann ist Gott eingeschritten. Und dann starben Menschen. Es hätte ihm völlig egal sein müssen, wie viele Leute er hat. Er hätte Gott vertrauen sollen, dass er das Land schützt und dass er im rechten Moment die Soldaten bereitstellt, wenn das sein muss. Und Jesus antwortet hier einfach. Sie fordern ihn heraus, jetzt gib uns mal eine Antwort, erklär dich mal. Jesus sagt einfach, ja, ich höre das. Und wisst ihr was? Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Wisst ihr, wir reden vielleicht manchmal oder singen vielleicht manchmal Lob Gottes. Aber sind wir ehrlich, das machen wir nur hier. Oder fast nur hier. Und wir nehmen ja gerne diese Stelle und sagen, guck mal, die Kinder singen hier im Tempel, also müssen sie in unserer ordentlichen Versammlung am Sonntagmorgen auch singen. Das ist aber keine Versammlung hier, das machen die einfach so. Die singen einfach so. Man könnte sich ja mal fragen, warum machen das die Kinder heute nicht mehr? Warum können die nicht einfach singen? Naja, weil wir das nicht mehr tun. Wir singen doch nicht mehr. Oder singt von euch jemand zu Hause mit den Kindern? Also wenn ihr es macht, super. Aber die anderen, fangt damit mal an. Wir wollen immer gerne, dass die Kinder hier was tun. Dann ist es auch nur eine Show. Dann hat das ja keinen Wert. Wir müssen anfangen zu singen mit den Kindern. Wir müssen ihnen die guten Lieder beibringen. Ich weiß, das ist mühselig. Ich hab Kinder, die Große, die lernt ja gerade erst lesen. Da musst du es mit denen alles auswendig lernen. Das ist schon mühselig. Die haben auch manchmal keinen Bock dazu. Aber wenn sie es können, dann freuen die sich darüber. Da hat die Mühe, haben wir eben von gehört, wenn es schwierig wird. Aber das hat seinen Lohn. Das hat seinen Lohn. Und das sollten wir wieder in Angriff nehmen. Wir müssen zu Hause eine Andacht haben. Und dann kommen die auch hier hin. Aber wisst ihr, wir sind ja alle Männer. Entschuldigung, man könnte jetzt sagen, Matthias, das schweißt aber weit ab, aber lasst mich das einmal sagen. Männer, wisst ihr, dass ihr verantwortlich seid für eure Häuser? Dass ihr eure Frauen und Kinder lehren sollt, also nicht die so oberlehrermäßig, du musst jetzt, ne? Sondern dass wir sie anleiten sollen im Wort Gottes, dass wir für sie beten sollen, dass wir mit ihnen beten und dass wir mit ihnen singen. Das ist unsere Verantwortung. Ist doch kein Wunder, dass unsere Kinder heute singen alle blöd finden und wenn sie singen, dann schreien sie auch nur noch rum. Entschuldigung, aber das ist dann oft so. Aber es liegt an uns. Wenn wir das aufgegeben haben, wir sind ja vollkommen übersättigt heute mit Liedern. Durch diese ganzen, früher waren es die CDs, heute ist es der Streamingdienst und so etwas, ja. Können wir ruhig mal alles auf die Seite legen, das wird uns keinen Schaden bringen, im Gegenteil. Stille ist wunderbar und dann singen wir echte Lieder. Das heißt ja auch im Psalmen, meine Seele ist stille zu Gott. Wie soll sie still werden, wenn sie Dauerbeschallung hat? Das geht ja gar nicht. Und dann heißt es ja hier, ne? Jesus sagt ja, er zitiert aus Psalm 8, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Wisst ihr, manchmal singen die einfach. Und dann sollten wir eigentlich daneben stehen und uns schämen, dass wir das denen nicht gezeigt haben. Dann sind die besser als wir. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Und wisst ihr, Jesus ist jetzt der von Herzen demütig ist, der sanftmütig ist, der hat seine Grenze. Irgendwann ist er nicht mehr sanftmütig und von Herzen demütig. Irgendwann sagt er, wisst ihr was, du hast es so vehement abgelehnt, gut, dann musst du jetzt so leben. Dann musst du mit dem Gericht jetzt zurechtkommen, du musst die Konsequenzen jetzt halt tragen. Und das macht er, er geht einfach weg. Er verlässt sie, geht in die Nachbarstadt, um dann zu übernachten. Er kommt dann nochmal wieder und redet noch mit ihnen und die kommen ja mit ihren, wir haben ja andere Fragen. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Fragensteller hier anders gesinnt sind, aber die kommen ja mit Fragen, diese Schriftgelehrten, diese jüdischen Theologen damals mit Fragen. Also wenn ich viel über Juden rede, dann versteht das nicht falsch. Ich habe nichts gegen dieses Volk, aber das waren Personen aus diesem Volk, die waren ziemlich schlecht, die gibt es bei uns genauso. Und die stellen dann Streitfragen oder so Fangfragen. Die wollen ihn ja fangen. Sie wollen ihn ja ans Kreuz bringen. Jetzt müssen sie irgendwas finden. Die sind gemein. Und irgendwann geht er endgültig weg. Da kommt ja in Matthäus 23 diese lange Strafpredigt über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und danach redet er nicht mehr mit ihnen. Er redet dann nur noch mit seinen Jüngern. nicht mehr mit dem ganzen Volk. Irgendwann ist einfach Schluss. Wenn man vehement nicht hören will, dann sagt Gott irgendwann, gut, dann lebst du jetzt halt so, aber du musst die Konsequenzen tragen. Und hoffentlich sind diese Konsequenzen eine Erziehung für uns und wir nehmen es irgendwann mal an.